Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, selten habe ich diesen DSL in einer derartigen Hochform erlebt. Sie wissen, wir arbeiten schon jahrelang zusammen und ich glaube, dieses Duet-Mixing ist eine unserer Sternstunden und wenn Sie wollen, geben wir noch eine kleine Kostprobe davon. Wie schaut's aus? So, ich werde so mich spielen. Achtung!
Oh yeah.
Ja, gerade rufen uns namhafte DJs an, so zum Beispiel DJ Boris Bukowski, Sie kennen ihn alle, er ist ja auch nebenbei Sänger, aber auch viele andere DJing-Mistresses, Misters rufen uns an und sind sehr begeistert, denn ich glaube, so gut war es noch nie. Danke für Ihre Gratulationen. Wir werden natürlich auch weiterhin zusammenarbeiten und hoffen, Ihnen diese Gusto-Stücke nicht vorenthalten zu müssen. Gerald Wotter war begrüßter Moderator dieser Sendung Projekt X ganz herzlich, auch im Namen der beiden anderen Hauptprojektleiter Heipel und Knötzl. Sie haben es gemerkt, der gestrige Tag, und damit meine ich den Donnerstag, also die Nacht des Donnerstags haben wir ja gerade, war ein Tag, den man sich sehr leicht merken wird in Zukunft, denn es war der 6.6. Was heißt das? Sozusagen die Ziffer, mit der der Tag im Monat bezeichnet wird, ist gleich mit der, die das Monat im Jahr bezeichnet und deshalb so einfach zu merken. Jetzt stellen Sie sich vor, wir befinden uns im Jahr 666. Dann hätten wir den 6.6.666. Aber ich glaube, keiner von uns ist alt genug, um sich an diesen Tag erinnern zu können. Ich habe meine Mutter gefragt und sie sagte, sie selbst war damals noch nicht auf der Welt, denn ich habe eine sehr junge Mutter, sie ist erst 14, also ein wenig später geboren. Sind Sie heute auch ein bisschen draußen gewesen in der Sonne, um sich ein bisschen um den Teint zu kümmern und Ihre Haut ein bisschen zu bräunen, dann werden Sie gemerkt haben, dass die Sonne auch ein bisschen glücklich macht durch ihre Strahlen, die sie dankenswerterweise auf die Erde schickt und die uns natürlich auch zu schweren Hautkrankheiten verhelfen kann. Und da sieht man wieder die Ambivalenz in der Einstellung, die ich zur Sonne habe. Natürlich freue ich mich, wenn sie mich wärmt und ich freue mich über das Gefühl der Bräune. Ich bin sehr, sehr braun und sehe sehr gut aus damit. Aber auch habe ich große offene Fleischwunden, weil die Sonne sehr stark gebrannt hat und große Rissquetschwunden, die meinen Knochen freigelegt haben und man kann so auf mein Schienbein sehen, was an und für sich den sonst sehr guten optischen Eindruck, den ich vermittle, etwas trübt. Aber ich will nicht allzu sehr über mich reden, sondern über junge Talente. Junge musikalische Talente. Heute im Strandbad habe ich sie gesehen und sie haben gesagt, ja, wir machen so gern Musik, aber keiner gibt uns einen Plattenvertrag. Ich kenne natürlich die Plattenfirmen, sie haben mittlerweile einen Plattenvertrag und haben beim Song Contest gewonnen. Es sind Waterloo und Robinson mit dem Titel Good Old Hollywood is Dying. Waterloo und Robinson, zwei junge Talente, die ich zufällig im Strandbad, das ich mir vor einiger Zeit gekauft habe, getroffen habe. Aber wir wollen natürlich jetzt ein bisschen weg von der Musik, denn wir sind ja keine reine Musiksendung, obwohl wir immer wieder gerne Rücksicht auf Ihre Wünsche nehmen, Rücksicht auch auf Ihre Wünsche, die musikalisch gelagert sind, aber auch inhaltlich, welche Gäste würden Sie gerne hier hören? Würden Sie gerne bei uns haben. Da müssen Sie uns aber schon schreiben an das FM4 Projekt X 1136 Wien. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es natürlich schon als kleines Kind und das lässt dann einfach nicht los. Diese Achtung und diese Ehrfurcht vor Menschen, die großartige Dinge erfinden. Menschen, die Dinge entwickeln, die sich oft jahrhundertelang halten. In unserem Zeitalter geht natürlich alles schneller, aber natürlich der Erfinder des Computers, der Erfinder des Raumschiffs, das sind natürlich alles Menschen, die man sehr, sehr verehrt. Und ich bin jetzt sehr, sehr stolz, dass ich den Technical Director of Research Astonishment Creation Development of Arizona hier bei mir sitzen habe. Es ist Frank Mancuso. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Ihre akademischen Titel weglassen, denn da sitzt man morgen noch da, wenn ich einmal angefangen habe, Herr Frank Mancuso. Guten Abend. Welcome to the show.
Well, good evening.
Sie sprechen, glaube ich, schon Deutsch, Herr Mancuso?
Ja, aber ich möchte Sie bitten, dass Sie eine kleine langsam sprechen mit mir.
Ja.
Weil meine Deutsch ist nicht so gut.
Das ist kein Problem. Ich bemühe, obwohl mir die Leute natürlich immer vorwerfen, dass ich so schnell spreche, aber wir Radiomoderatoren sind natürlich Menschen, die müssen sich da ein bisschen auch flotter über das Terrain wagen. Frank Mancuso als Technical Director of Research, Astonishment, Creation, Development of Arizona, sind Sie natürlich in einer Gesellschaft, die weltweit erstrangigen Ruf genießt. Was macht diese Gesellschaft genau zum Ersten und was ist Ihre Aufgabe, Frank?
Ich möchte die Frage in einer umgekehrten Reihenfolge beantworten. Was ist meine Aufgabe? Ich bin der Responsible, der Verantwortliche für...
Sie sind der Verantwortliche,
richtig? Ja, für den ganzen Prozess, für die Abwicklung. Ich bin so der letzte Verantwortliche, der auch das gesamte Team vertritt nach außen. Also ich bin dafür verantwortlich für die Ausführung, für die Execution der Aufträge, die kommen von der Politik.
Verstehe. Sie sind sozusagen der das überwacht und der im Endeffekt für das Gesamtprodukt verantwortlich ist, das Sie dann entwickelt haben.
Ja.
Jetzt würde mich interessieren, vielleicht... welchen Ruf genießt diese Firma weltweit? Was ich so weiß, geht es da natürlich um Dinge, die da entwickelt werden, die sich der Mann und die Frau von der Straße können sich das nicht leisten, oder?
Nein, also das sind die meisten Programs sind von Staat, von der Regierung in Auftrag gegeben und werden entwickelt und sind highly expensive.
Sehr teure Dinge.
Ja, sehr teure Entwicklung, Produkte und also der Mann von der, wir finden nicht, ich weiß nicht, sowas wie einen Zuckerlöffel.
Ich verstehe. Jetzt würde ich Sie bitten, stellen Sie uns doch Ihre Erfindung vor, die Sie jetzt sozusagen in aller Munde gebracht hat.
Ja, also wir entwickeln gerade eine Maschine, wo man ein Papier, wo man etwas drauf geschrieben hat, wo man dieses Papier hier in ein Gerät hereinsteckt und weiter weg ist ein anderes Gerät, das Communication in einer Verbindung steht mit diesem Gerät.
Einer kommunikativen Verbindung, ja?
Ja, electrical. Und es kommt dann auf der anderen Seite kommt das so heraus, wie man hier das Papier hineingegeben. Ich weiß nicht, ob man das so verstanden hat. Ich kann leider nicht so gut erklären.
Ich kenne die Maschine natürlich, denn wir haben natürlich dort recherchiert. Wir waren natürlich auch beim Herrn Frank Mancuso in der Firma und wir haben uns das angeschaut. Sie müssen sich vorstellen, das ist ganz ähnlich wie telefonieren, nur spricht man nicht und man hört es auf der anderen Seite. Nein, man schreibt etwas auf einen Zettel oder man zeichnet etwas, schiebt den Zettel in das Gerät hinein und wählt ganz gleich wie beim Telefonieren eine Nummer. Und der Empfänger Der kann es aber bitte durchaus, der eine ist in Österreich, der andere in Amerika,
in den
United States. Über große Distanzen kann man das machen und da drüben kommt wie eine Kopie dieses Zettels, Pinnensekunden dieser Zettel raus. Ja. Und wir haben hier in Österreich ein paar Menschen das herausgefunden, die das gemacht haben. Und die haben zum Beispiel ihren Verwandten in Australien oder auch in Skandinavien solche Zettel geschickt und wir haben uns ein bisschen nach den Reaktionen umgehört und ich freue mich, jetzt einen kleinen Querschnitt aus diesen Reaktionen in einer kleinen Meinungsumfrage anbieten zu dürfen.
Na, das habe ich mir gar nicht gedacht, dass das funktioniert. Na schau, da war ich überrascht. Also am Anfang habe ich gedacht, das kann nur ein Schmäh sein. Ja, und dann habe ich gedacht, na schreib doch gleich einen Brief an die Tante in Kalifornien und dann... Ja, also ich habe mir echt nicht gedacht, dass das irgendwie soll das funktionieren. Kann man das kaufen irgendwo?
Ja, das war ein kleiner Querschnitt von den Menschen. Es waren die fünf lustigsten Reaktionen, haben uns da erlaubt rauszunehmen. Wir haben einen dieser Herrschaften, die sowas noch nie vorher gesehen haben, hier bei uns zu Gast.
Ich habe ein Problem mit dem Kopfhörer. Kann der Mann vom Technical Staff...
Ja, wir werden Ihnen sofort wen schicken. Auch ich hatte ein Problem. Mir ist ein Vogel in den Mund geflogen und deshalb konnte ich nicht so gut reden. Ich möchte Ihnen aber einen dieser Herrschaften vorstellen, die diese Maschine gesehen haben.
Grüß Gott.
Es ist der Rauschgifthändler... Walter.
Oh Mann, guten Tag. Frank.
Hallo.
Würden Sie sich kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich handle mit schnellen und mit langsamen, je nachdem, was man braucht. Und habe einen Fernseher zu Hause und ein Telefon und schlafe eher auf einem normalen Bett, also keine ausklappbare Couch, sondern ist ein ganz normales Bett mit Lattenrost.
Und Sie haben vorgestern erstmalig Kontakt mit dieser Maschine gehabt?
Ja, ich meine, das war total, wie gesagt, man hat sie vorher gehört in der Zuspielung. Ich habe es einfach nicht glauben können am Anfang. Also ich habe einen Brief an die Mitzitant geschrieben in Neuguinea und wollte gar nicht glauben, dass das wirklich funktioniert. Und dann haben wir es reingesteckt und der Zettel ist durchgegangen, auf der anderen Seite wieder rausgekommen.
Was haben Sie da genau drauf geschrieben?
Hallo, wie geht's?
Und wer war das und wo waren die Herrschaften, die das empfangen haben?
Die waren in Neuguinea.
Wo genau in Neuguinea?
In einem Baumhaus.
Wo liegt dieses Baumhaus?
Ja, das ist, wenn man in den Wald reingeht, nach der dritten Eiche rechts.
Und jetzt habe ich ja gemerkt, dass Sie, wie wir Ihnen das gesagt haben, machen Sie das nicht glauben. Und dann haben aber die Herrschaften, denen Sie das sozusagen gesandt haben, etwas zurückgeschrieben und Sie haben genau die Handschrift erkannt, waren sich aber sicher, die sind dort. Wie fühlt man sich da? Fühlt man sich da nicht sehr, sehr klein? Fühlt man sich da nicht... ohne Wissen und hilflos gegenüber dieser Technik.
Ja, ich habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt. Ich habe mir gedacht, ja, ich kenne mich schon ziemlich gut aus und war auch in der Schule in Physik und in technischen Gegenständen eigentlich immer ziemlich gut und habe normalerweise alles selber reparieren können zu Hause, aber da stehe ich voll daneben.
Und Sie als Rauschgifthändler können das wahrscheinlich auch verwenden, aber Sie haben ja auch ein Hobby, haben Sie mir erzählt. Sie falten gerne aus Papier Figuren.
Mhm. Genau, also ich bastel Polizisten oder Bauernhöfe und alle möglichen, also auch Prominente. Ich habe auch schon Franitzky und Peter Alexanders Papier gefaltet. Origami heißt das, ist japanisch.
Ja.
Und damit kann man auch Vögel und Flugzeuge basteln. Dann für meine Kinder habe ich mal eine Ampel gebaut.
Auch sehr wichtig für die Verkehrserziehung. Und auch Frank Mercuso, Technical Director of Research, Astonishment, Creation, Development of Arizona. Sie haben da zustimmend genickt, denn Sie haben mir vorher gesagt, als diese Maschine zum ersten Mal funktioniert hat, da waren sie auch dann ein wenig überrascht. Man rechnet natürlich damit, dass es funktioniert, und trotzdem ist es ein ganz eigenes Gefühl, wenn es dann klappt.
Ja, es ist eine strange, eine seltsame Sache. Ich wusste natürlich von dem logical point of view,
vom logischen her.
Ja, von dem rationalen wusste ich, es muss funktionieren. Aber wenn man so ein Experiment dann wirklich ausprobiert, dann kommt noch ein emotional part, eine emotionale Sache.
Sozusagen ein Gefühl, ja, tritt auf.
Es,
ja,
kommt dazu. Es ist dann die Erfindung, und die Sache ist dann eigentlich, ich sage immer, it's a baby. Es ist wie ein eigenes Kind dann, und wie bei Kindern sehr viel Emotion. Yes, so ist es auch bei so einem Gerät.
Es ist ja sozusagen Ihre Zukunftsvision, haben Sie mir gesagt, dass die Welt, und das ist ja auch ein Ausdruck, den Sie nach Entwicklung dieser Maschine geprägt haben, irgendwann einmal zu einem kleinen Dorf auf der ganzen Welt wird. Und dadurch, dass die Kommunikation so perfekt funktionieren wird, man schreibt etwas auf und Zehntausende Kilometer entfernt kann man das genauso lesen. Das heißt, es gibt gar keine zeitliche Komponente mehr, die man jetzt überbrücken muss. Wie stellen Sie sich das vor? Wie haben Sie das genau gemeint?
Wir haben einen Ausdruck für diese Sache. Wir sagen dazu Global Village. Because distances become shorter and shorter.
Man sagt also globales Dorf in der Welt, weil Distanzen kürzer und kürzer werden.
Ja, weil es diese großen Entfernungen nicht mehr geben wird in der Telecommunication. Sie können heute hier, wie wir sagten, etwas machen, etwas schreiben, etwas denken, und es kann in derselben Sekunde, wenn man will, ganz woanders sein. Und so waren es früher nur in den Dörfern von Haus zu Haus machbar.
Und das ist natürlich sensationell und ein ganz großer Schritt, haben Sie gesagt, oder?
Ja.
Aber wird es die Menschen glücklicher machen?
Projekt X.
Heute haben wir uns etwas vorgenommen, Ihnen anzubieten, das vor vielen, vielen Jahren schon sehr modern war. Und wenn ich von vielen, vielen Jahren spreche, dann meine ich das Mittelalter. Damals natürlich nur in Adelskreisen leistbar, sage ich mal, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus. Und natürlich auch der reiche und wohlhabende Klerus konnte das machen. Aber heute, glaube ich, sind natürlich die Grenzen sehr verschwommen, und auch der Mann von der Straße, wie wir ihn heute schon hatten, kann es machen. Besuchen Sie doch einfach Flugschaus. Und wir haben hier bei uns einen Flugzeugbeobachter, einen sehr begeisterten jungen Mann. Es ist der Sven Meyer. Servus Sven.
Grüß Gott.
Sven, du bist wie alt?
Ich bin 33.
Und du hast schon vor langer Zeit begonnen, Flugzeuge zu beobachten?
Ja.
Auch Modellflugzeuge, glaube ich?
Ja, ab und zu, weil am liebsten schon die echten, also wenn du da drinnen sitzt.
Wie hat das begonnen?
Naja, also, meinst du jetzt mit dem Fliegen oder?
Mit dem Beobachten.
Ja, ich habe zufällig mal ein Flugzeug gesehen, und in meinem Garten, bei meinen Eltern waren, das ist übers Haus geflogen, also am Himmel oben, und ich wollte wissen, was das ist, und bin halt nachgelaufen. Und dann bin ich halt am Feldweg so unter mir um den Kopf raufgeschaut. Und dann auf einmal war ich in Ungarn.
Und neben Ihnen sitzt jemand, der das auch gerne machen würde, allein er kann nicht. Es ist Ralf Radke, er ist Flugzeugallergiker. Das heißt, zunächst einmal guten Abend, Herr Radke.
Guten Abend.
Sie haben auch vor Jahren schon diese Leidenschaft entdeckt, und dann ist Ihnen was passiert. Erzählen Sie mal.
Oh ja, mein Lebtag eigentlich schon gern Flugzeuge beobachtet und mir angesehen, und habe in meinem Lebtag auch immer Leiden gehabt. Habe aber die zwei Dinge eigentlich nie miteinander verbunden und habe das nie in Verbindung gebracht, bis ich dann wirklich einmal nach 100 verschiedene Ärzte, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zu einem Arzt gekommen ist, der was ein Spezialist war, und der hat mich dann gesagt, gefragt, ob ich mit Kerosin zum tun habe. Eigentlich gesagt, nein. Und dann sind wir drauf gekommen, dass ich bitte sehr, wenn ich die Flugzeuge am Himmel beobachte, und die verbrauchen ja vorhin ja nicht mit Benzin, wie viele Leute glauben, sondern mit Kerosin, dass ich auf das Kerosin, was die Flugzeuge hinten rauslassen, allergisch bin. Das fällt auf mir drauf in feine Staubtröpfchen. Und davon kriege ich lauter Blasen auf der Haut.
Eine klassische Hautallergie sozusagen auf Flugzeuge. Es gibt ja nicht nur diese Form. Manche Menschen haben auch Flugzeuge im Bauch, wenn sie Flugzeuge anschauen, so wie Herbert Grönemeyer zum Beispiel oder Lissi Engstler. Aber auch unser Sven Meyer kennt andere Geschichten. Sven Meyer interessiert sich ja nicht nur für Flugzeuge und Hubschrauber, sondern auch für Raumfahrzeuge. Ja, und dass das Vorteile haben kann, beweist etwas, was er vor kurzem erlebt hat, Sven. Du fährst ja auch sehr, sehr weit, um seltene Flugzeuge oder Flugkörper zu sehen. Und du hast vor kurzem die Ariane 5 gesehen, kurz bevor sie explodiert ist. Beschreib uns einmal, wie das vor sich gegangen ist.
Naja, also ich habe schon die Reise mal eigentlich schon seit einem Jahr geplant gehabt mit zwei Freunden, die sich auch für Raumschiffe interessieren. Die kenne ich schon seit der Volksschule. Mit dem einen, da war ich in der Klasse und der andere war in der Gegenüberklasse. Also der war zuerst ein Jahr über uns und ist dann durchgefallen und dann waren wir in der Parallelklasse. Und da, jedenfalls haben wir gesagt, ja, es fahren wir dann nach Französisch, also wir fliegen nach Französisch, Guanana, so, weil da eben die Ariane immer wegfliegt. Also die europäischen Raum, also die Raketen. Und ja, dann sind wir halt angekommen und da waren wir eh schon angefressen, weil wenn wir zwei Stunden spät angekommen sind, weil wir haben zwar Verspätung gehabt, aber dann war in der Luft irgendwie, war unten keine Landeschleife frei und da haben wir eine Weile braucht, bis wir landen können. Und dann haben wir im Hotel was gegessen und ich habe Kohle dazu getrunken, aber Eiswürfel, weil in solchen Ländern weiß man nie, wegen Wasser, weil Eiswürfel, die sind ja auch mit Wasser drinnen, also die machen das, also die nehmen einfach Wasser und dann mit das jedenfalls die Bakterien sind da drinnen jedenfalls. Und dann sind wir halt zum Raketestartplatz und dann ist losgeflogen und ich sage noch, war leiwand.
Ja, wenn man sich jetzt erinnert an die ganze Sache, das ist ja gar nicht so schnell passiert. Das war ja so, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, ich selbst war nicht dort. Wie war das genau? Sie haben sie noch fliegen gesehen, die Ariane?
Ja, klar, das ist so rauf, also erstmal nach oben geflogen, also zum Weltall. Und dann auf einmal denkt, naja, das hat so eine Neigung gemacht und man dachte, ja, wahrscheinlich fliegen jetzt ein bisschen so in Richtung Europa, weil das zuerst, wenn das Weltall wahrscheinlich oberhalb von Europa ist, dann muss man erst die Richtung rüberfliegen und dann hinauf. Und das ist aber nicht so gegangen und dann auf einmal hat es geheißen, da stimmt was nicht. Und dann haben die Leute also bei Lautsprecher durchgesagt, dass man sich irgendwie also unter etwas darstellen soll, weil sie wollen es jetzt sprengen. Und dann ist so ein Herkommen mit weißem Mantel und hat so eine Kiste mitgehabt, wo so ein Würfel. Und da oben ist ein Hebel rausgekommen. Und so wie eine Fahrradpumpe.
Ein Ladycracker, glaube ich, war das, oder?
Nein, es war wie eine Fahrradpumpe, nur größer. Und hat einmal so angezogen und fest drauf gedrückt. Und dann hat es voll geklappert einfach.
Dann ist sie sozusagen explodiert.
Ja, genau. Das Wort habe ich gesucht.
Und was ist dann passiert?
Naja, ich wollte halt noch ein Foto machen und bin deswegen eben freigestanden, nicht unter dem Dach. Und wollte gerade sagen, wow, schade. Und auf einmal habe ich einen Schmerz im Kopf gespürt und mir dachte, das ist irgendeiner von den Orten dort, der mir jetzt eine runterhaut, weil ich nicht unter das Dach gegangen bin. Und auf einmal sagt der Manfred, eben einer von den Freunden, also der von meiner Klasse, nicht von der Parallelklasse, der mit war, mir steckt so ein Stück vom Seitenruder im Kopf oben und ob er es mal wegtun soll. Und dann gefragt, ob er deppert ist, weil es jetzt mir gehört. Ja, und dann bin ich draufgekommen später, dass es eigentlich auch ziemlich weh tut. Und das habe ich dann halt bei der ESA angerufen und gesagt, ja, ob sie es zurückhaben wollen und wenn nicht, dann, weil ich habe Schmerzen dadurch auch und Nachteile.
Natürlich haben Sie Schmerzen und Nachteile, aber trotzdem ist es ein sehr wertvolles Stück. Sie sind zu uns gekommen, also wir haben das herausgefunden, dass Sie das sind. Und dann haben wir dieses technische Teil, das in Ihrem Kopf steckt, schätzen lassen. Und es kostet, wenn man dieses Teil kaufen will als Privatmann, 1,3 Milliarden Schillinge. Mhm. Und das haben Sie auch nicht gewusst, aber trotzdem aus Ihrer Liebe zu Flugkörpern haben Sie trotzdem das Stück nach wie vor im Kopf stecken.
Ja, das schon, ja.
Obwohl es groß ist, wie schwer ist es genau?
Na, ich habe es nicht abgewogen, so selber. Ich selber wiege jetzt 150 Kilo mehr. Wenn ich mich auf die Waage stelle, das weiß ich nicht, was da auf dem Reisefettspeck, was man zugenommen hat, davon ist und was jetzt wirklich das Flugruder wiegt. Aber es geht nicht nur darum, natürlich bin ich stolz drauf und freue mich drüber, aber es hat natürlich auch Nachteile, ich kann jetzt keine Mützen mehr aufsetzen, was im Sommer jetzt vielleicht nicht so schlimm ist, aber im Winter, wenn es dann kalt ist und ich habe abstehende Ohren, kann ich keine Pudelhaube drüber ziehen, beziehungsweise bräuchte ich eine größere und da frage ich dann mal, wer zahlt mir die, dann außerdem komme ich nicht mehr in meine Wohnung so einfach geraus, muss ich mich mehr bücken. Und es sind lauter, ich meine, das entstehen zusätzliche Kosten.
Wie sind die genauen Ausmaße? Vielleicht können wir das ganz genau beschreiben. Wenn Sie sich den Kopf jetzt vorstellen, ist das Kopfvolumen, das haben wir uns ausgerechnet, ist 5-mal so groß wie vorher. Mit dem Unterschied, dass er eben 150 Kilo schwerer ist, der Herr Sven Meyer. Und ja, jetzt ist eben die Frage, Sie sind natürlich stolz drauf und es kleidet Sie auch sehr. Danke. Mittlerweile sind natürlich auch die Blutflecken weg aus Ihren Haaren. Sie können sich wieder die Haare waschen und das steht halt einfach raus. Aber trotzdem haben wir hier auch einen Anwalt bei uns zu Gast, der uns jetzt gleich sagen wird, was gibt es für Möglichkeiten. Es ist Professor des Juridikums in Salzburg, Professor Dr. Karli Katastrowski. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Katastrowski, was hat der Sven Meyer jetzt für Möglichkeiten gegenüber dieser UFO, wollte ich fast sagen, dieser Raumfahrtgesellschaft?
Naja, zunächst muss man mal sagen, welches Recht soll denn eigentlich hier Anwendung finden? Zunächst nach österreichischem Recht wäre die Sachlage relativ klar, nach amerikanischem ist es das nicht. Zunächst einmal muss man sagen, dass die NASA und auch in Neuguinea, französisch Guyana, eine andere Rechtssituation vorliegt. Und in dem Fall ist immer der schuld, der zuletzt unter das Dach läuft. Das heißt, in diesem Fall, wenn der Herr Meyer fotografiert hat, obwohl aufgerufen wurde, Schutz zu suchen, ist er für den Schaden selbst verantwortlich und wird keine Schadenersatzforderung stellen können, oder er kann sie stellen, aber
es wird keine Folge geleistet richtig. Werden. Ist das gut für Sie, Herr Sven Meyer, oder eher schlecht?
Das weiß ich jetzt noch nicht genau, weil ich noch nicht mit meinen Anwälten gesprochen habe, meinen privaten. Aber ich wollte nur sagen, also ich kann erstens mal nichts dafür, dass ich nicht als letztes das Dachrand bin, weil das ist nur ein ganz kleines Dach, das war nur so ein kleiner Sonnenschirm, wo nur wenige Leute Platz gehabt haben drunter. Und aus dem, ja, es ist eben, natürlich, ja, mir geht es einfach darum, wenn ich Ihnen zum Beispiel einen Ziegelstein auf den Kopf habe, dann kann ich auch nicht sagen, dass ich nicht stolz auf den Ziegelstein und deswegen wollen Sie kein Geld dafür haben.
Naja, aber Ziegelstein und ein Stück aus einer Rakete ist ja wohl ein Unterschied, oder?
Für mich schon, weil ich halt Raketen gern habe. Und ich meine, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass ich auf über die unbegrenzte Abilität, ja, jedenfalls, dass ich da wieder Geld reinkriege, weil es halt natürlich jetzt ihre Innen ist. Also ich habe jetzt schon auch Leute gesehen, die so Mützen aufhören
mit Ziegelsteinen raus. Natürlich auch sich das basteln.
Dass man es vermarkten kann halt.
Sie haben auch ein Angebot bekommen von einer sozusagen einer Show. Mhm. Das ist Frau Helgers Show der außergewöhnlichen Menschen und Tiere. Da gibt es auch eine Ziege mit zwei Köpfen, die ausgestellt wird, und es gibt eine Wahrsagerin, und da können Sie jetzt mitfahren und auch sehr gut verdienen, oder?
Ja, schon.
Es gibt auch noch nicht mehr die Möglichkeit, dass Sie sich einen Teil abschneiden. Immerhin ist das Ding in Summe 1,3 Milliarden Schilling wert. Wenn sie sich da ein paar Zentimeter abschneiden, haben sie ein super Jahreseinkommen.
Auch das, glaube ich, ist eine Sache. Und wenn man das Geld gut anlegt, dann wird ja nicht viel sein. Und ich habe mir auch Musik natürlich mitgebracht. Und zwar aus einer Zeit, wo alles noch so schön war. Und das war gestern. Frank Mancuso, nach wie vor bei uns technischer oder Technical Director of Research Astonishment Creation Development of Arizona. Ich habe lang gebraucht, bis ich das aussprechen kann. Geht's halbwegs oder ist schon ein Xan da, oder? Herr Mancuso.
Ja, sagen Sie Frank.
Frank.
Ganz okay.
My name is Gerald.
Nice to meet you.
It's very nice to meet you also.
Thank you.
Sie haben ja neben diesem Gerät, das Sie noch nicht benannt haben, das es noch nicht gibt im Handel, es gibt es auch frühestens in 10, 15 Jahren, haben Sie gesagt, bis wirklich in Großproduktion gehen wird, auch viele andere Dinge erfunden. Und wir haben hier einen Mann, der ein Gerät auch zum ersten Mal wieder ausprobiert hat, eine Erfindung. Aber Frank Mancuso, stellen Sie es hier mal vor, bitte.
Ja, also das ist ein Gerät, das aus zwei Hauptkomponenten besteht. Das ist einerseits eine Komponente Metall und ein Teil Kunststoff und Motor.
Also Metall, Engine. Kunststoff und eine Maschine, ein Motor, ja?
Ja, und die Idee beyond das Prinzip, was wir wollten, war, etwas Nützliches zu machen für und nicht nur für den President of the United States of America, sondern etwas, was jeder verwenden kann.
Was allgemeine Verwendung findet, ja. Was sich auch jeder ja. leisten kann. Ja. Etwas Nützliches, das war die Idee dahinter. Und was kann dieses Gerät?
Ja, also das kann... Wenn man das in ein Gefäß gibt und es hat zwei Stiere,
ja, zwei Umrührkomponenten.
Ja, das sind so Stiele, wo unten eine Vergrößerung ist und das steckt man in das Gerät und es ist ein Motor eingebaut und man kann per Knopfdruck diese Dreher in der Bewegung, in Motion setzen.
Ich habe es ja vor mir liegen. Sie müssen sich das so vorstellen, da stehen aus einem Gerät zwei Stabel raus und am Ende dieser Stabel, also die am meisten, am weitesten entfernt sind vom Gerät, sind Vergrößerungen. Ja. Ähnlich wie so ein Gewirl, das man auch verwenden kann.
Ja. Und jetzt ist es so, dass man mit diesem Gerät verschiedene Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel miteinander vermengen kann, kombinieren kann. Ich gebe ein Beispiel. Eggs, Eier,
ja.
Und Milch.
Milch, ja.
Und Milch. Oder Sie haben Früchte, jetzt die vielen Früchte, und Sie nehmen die Früchte und nehmen auch Milch. Und dann
machen
können
sich ein Frappé daraus.
Und dann können sie diese Maschine hinein und die mischt ihnen das.
Aha, es ist also eine Mischmaschine, ganz ähnlich wie wir sie kennen, wenn wir Häuser bauen, und die meisten von uns haben ja schon Häuser gebaut, wenn der Zement mit Wasser vermischt wird, nicht? Nur sind es zwei, nur gibt es eben keine Trommel, wo das drinnen, die ist extern mitzubringen. Und vielleicht lassen wir uns das einfach von einem Herrn erklären, der das ausprobiert hat. Es ist der Räuberhauptmann und Hobbykoch Erich Heuschneid. Guten Abend, Herr Heuschneid.
Grüß Gott.
Herr Räuberhauptmann, Sie sind Hobbykoch, haben Sie uns gesagt, ja. Neben Ihren Raubtouren. Sie machen sehr viele Überfälle und bedrohen sozusagen dabei auch Menschen und verdienen da genug Geld, ja. Um in Ihrer Freizeit, die Sie reichlich dann daneben haben, auch kochen zu können. Jetzt hat Ihnen Frank Mancuso zum ersten Mal dieses Gerät gezeigt. Ich war dabei, Sie konnten im ersten Moment gar nichts dabei damit anfangen, und wir haben das ein bisschen mitgeschnitten, Sie verzeihen uns das, und haben sozusagen die besten Kommentare von Ihnen sozusagen zusammengestellt.
Ja, was soll ich damit machen jetzt? Jesus, na, und achso, ja, anstecken. Hoppala, es dreht sich ja. Na schau, das hab ich mir gar nicht gedacht. Und jetzt? Aha. Na Wahnsinn, bist du deppert? Wow, so super.
Ja, er hat sich die Hände vors Gesicht geschlagen.
So komisch, wenn man die eigene Stimme auf einmal hört.
Ja, natürlich. Lieber Herr Räuberhauptmann Heuschneid, Sie haben damals was gekocht, wie Sie das zum ersten Mal verwendet haben.
Butterbrot.
Ein Butterbrot. Und was, wenn Sie jetzt vergleichen mit diesem Gerät, mit dieser Mischmaschine und wie war das damit im Vergleich zu früher?
Na, viel mehr angenehm. Also, es geht viel schneller und man kann größere Mengen in kürzerer Zeit zubereiten, was angenehm ist, wenn man Besuch hat auch, wenn man nicht viel Zeit hat, wenn man eben im Hinterhalt nach Hause kommt und auf die Schnelle ein Buffet machen muss für 40 Räuber oder so.
Sie kochen ja sehr gern und viel, aber unsere Hörerinnen und Hörer sind vielleicht nicht so bewandert auf dem Gebiet. Wie macht man Butterbrot? Jetzt ist ganz, es ist ja nicht so einfach, wie es klingt. Wie geht das jetzt ganz, ganz flott?
Ja, ich meine, das kann man nicht generalisieren. Also da muss man sich dann die Seite, der Längsseite vertikal vor sich hinlegen, also dass das spitze Ende nicht zu einem schaut, sondern auf den Seiten. Und dann mit dem Messer Scheiben abschneiden und die Butter draufstreichen.
Aha. Und das war natürlich früher eine langwierige Arbeit. Natürlich steht dann sozusagen das Ergebnis dafür. Aber jetzt geht das viel einfacher. Früher, haben Sie gesagt, war das doch eine Sache, da hat man am Vortag schon was vorbereitet, bis das wieder fertig gemischt und sich durchmischt hat. War das was anderes? Und heute braucht man, jetzt stellen Sie sich das vor, statt 2 Tagen braucht man heute 2,5 Stunden dafür. Ja. Und das hat natürlich unglaubliche Vorteile. Haben Sie das patentieren lassen, Frank McCusin?
Yeah, of course we have. Es hat auch einen Social Effekt. Sie müssen sich vorstellen, all die Leute, all die Frauen und die Männer, die kochen, die jetzt statt 2 Tagen 2,5 Stunden für denselben Prozess brauchen. Ja, was machen die denn mit der neuen Freizeit? Verstehen Sie mich?
Das ist natürlich auch eine Frage, die sich jetzt hier anschließt. Durch dieses Kochgerät, es ist ein elektrisches Gerät, verbraucht man ja erstens mehr Strom. Ist das viel, was man verbraucht?
Es ist im Moment mehr, aber aufgrund der kürzeren Nutzungsdauer in Summe weniger.
Ja, das heißt auch wieder diese Umwegrentabilität, ja. Natürlich. Und was macht man dann mit dieser Freizeit, vor allem wenn man nicht Projekt X hört und hier die Freizeittipps kennt, die hier gegeben werden? Natürlich eine schwierige Frage. Und auch Räuberhauptmann Erich Heuschneid war dann ein bisschen ratlos. Sie haben das verwendet und auf einmal sind sie dann nochmal dumm gesessen. Was macht man mit der Zeit?
Ich muss vorausschicken, ich kenne niemanden, der Projekt X nichts hört. Also die meisten kennen die Tipps natürlich schon, aber selbst dann nach, ich habe so viel Butterbrote gemacht, dass ich auf einmal eine Zeitersparnis von 2,5 Monaten gehabt habe.
Ja.
Was macht man in der Zeit? Ich habe eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und habe Trigotronic gespielt.
Ja.
Ja.
Und wenn Sie sagen, wenn man ratlos ist, dann sollte man vielleicht eines kaufen und ein paar Runden drehen.
Ja, dein Auto.
Ja, auch. Viel. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit.
Sport. Und dann steigt die Gesundheit generell in der Bevölkerung. Das heißt, wieder weniger Social Cost, weniger Insurance, National Insurance.
Natürlich weniger Versicherungskosten, ja. Natürlich weniger Sozialkosten, haben Sie gesagt. Frank McCusin, Sie als Erfinder, als einer der namhaftesten Erfinder und Entwickler dieser Welt, gibt es ein Privatleben für Sie?
Oh ja, es gibt schon einen. Ich habe... Ach, ich habe, man, da ist nicht so viel Zeit, aber ach, ich habe meine kleine Steckenpferde.
Welche sind das?
Ja, der Lolly und der Polly. Die habe ich im Stall stehen und wenn ich dann am heimkomme auf die Range, dann gehe ich in den Stall und hole sie und du einmal mit dem reiten, einmal mit dem.
Da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass kein Steckenpferd eifersüchtig wird, wenn sie mehr mit dem anderen reiten, oder?
Oh ja, das ist, die kennen sich schon lange und ich tue eigentlich, ich schaue immer, dass ich die Zeit fair aufteile und dann reiten wir rum in Arizona und ja, manchmal machen wir eine kleine Weste oder muss ich zugeben, ich bin nur ein Hobby, so wie ein Hobbykoch, ich mache Hobby-Rabi-Befehle. Und du dann die Autos überfallen und Post ausrauben und so.
Ja, wie läuft denn das bei Ihnen, Räuberhauptmann Erich Heuschneid? Wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie viele Räuber helfen Ihnen? Wie läuft so ein Überfall ab? Können Sie da Tipps geben auch ein
bisschen? Kommt voran, was man überfallen möchte. Also wenn man eine normale Bank überfällt in einer Kleinstadt, dann habe ich meistens zwei Kollegen. Und der eine stellt sich vor die Bank zum Ausbaldowern.
Das ist ein Fachausdruck. Nehme ich an. Was heißt das genau? Ausbaldowern?
Das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Aha.
Aber es ist jedenfalls wichtig. Und dann ziehen uns die anderen beiden Strumpfhosen übers Gesicht.
Schaut das nicht dumm aus?
Oh ja. Und dann, und also man kann ja auch solche schwarzen Masken nehmen wie der Zorro. Und dann muss man sich vorher so eine Nummer Pullover schreiben.
Aha, man muss dazu sagen, dass Räuberhauptmann Erich Heuschneid sehr gerne gestreifte Pullover trägt. So rötliche Pullover mit einer Nummer vorn drauf. Und das ist auch sozusagen Ihre Bandenkleidung. Es gibt da eine Uniform. Wer hat denn die eigentlich geschneidert? Wer hat die entwickelt? Das war ja ein...
Das tapfere Schneiderlein. Und ja, dann geht man in die Bank hinein.
Dann weiß ich auch schon die Verbindung, wo das tapfere Schneiderlein am Butterbrot dieses sieben Fliegen erlegt hat, oder?
Genau so ist es.
Das war wahrscheinlich dann bei Ihnen.
Das war bei mir zu Hause, ja. Also es war, ja genau, das war bei mir in der Wohnung am 18. Und dann geht man in die Bank hinein und sagt halt, ich weiß nicht, so, zum Beispiel, her mit den Eiern oder raus mit dem Zaster und so. Und dann kriegt man so Säcke, wo Dollar draufsteht.
Ich habe jetzt eine, entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Bei uns in Amerika gibt es diese spezialisierten Banken, aber es gibt keine, wo sie Eier oder Lebensmittel bekommen. Das sind wieder andere Stores.
Aha. Echt? Ja, das gibt es bei uns auch. Aber was Banken und sozusagen diese Stores und Supermarkets heißen sie bei Ihnen, bei uns heißen sie
Supermarkets.
Supermarkt. Was die gemeinsam, es gibt natürlich in beiden Eiern, es gibt Knödel in beiden und es gibt auch Geld. Nur ist ein Supermarkt sozusagen als Bank besser abgesichert, weil das Geld versteckt ist in Kassen.
Ja.
Das wissen nicht viele Menschen. Das ist genau der Ort, nämlich, wo man am Schluss auch vorbeigeht. Und das war ja auch der Anfang Ihrer Karriere, glaube ich, in diesen Supermärkten, Räuberhauptmann Erich Heuschneid. Mhm. Da haben Sie schon begonnen, durch diesen Bereich durchzulaufen, ohne Ihr Geld dort liegen zu lassen.
Nein, im Gegenteil. Ich habe immer recht teure Sachen aus dem Regal genommen, dann zusammengerechnet, was das ungefähr wert ist, und das Geld dann aus der Kasse rausgenommen. Und dann wieder gegangen.
Wobei, Sie haben nicht gewusst, dass man das nicht so macht. Das ist natürlich ein Modus, der vor allem in Mitteleuropa sehr gängig ist. Und Sie kommen ja aus Niederösterreich, was ich so weiß.
Ja, ich komme aus Niederösterreich, aus Linz. Und gerade deswegen habe ich mir ja gedacht, dass das ist eine super Idee, weil das sonst niemand anderer macht. Und dass man immer individuell sein muss und neue Ideen haben muss, weil sonst bringt man es zu nichts. Und
ich glaube auch, dass das wichtig ist. Auch Frank Mancuso stimmt zu.
Also schon bei meiner A-Level Graduation Party hat der Direktor Schmutz gesagt, wir sollen gegen den Strom schwimmen. Man wird nie was special, wenn man alles das macht, was die anderen machen. Man muss auf sich selbst auf die Beine stellen und gegen den Strom schwimmen.
Und solcher Art sind Sie beide natürlich total. Und ich muss auch sagen, dass ich unglaublich stolz bin, dass wir Sie hierher bekommen konnten in dieser Mitternachtsstunde. Und ich bin aber auch sehr, sehr stolz, dass wir zu Ihnen kommen dürfen, liebe Freundinnen und Freunde des Projekt X. Morgen Freitag schon ab 21 Uhr wird das Projekt X-Team in Schwertberg im Kanal Schwertberg in Oberösterreich live zu Gast sein. Und ich bedanke mich hier schon für die Einladung, der wir morgen auch Folge leisten werden. Und am Tag darauf, am Samstag, sind wir dann in Salzburg im Kulturgelände Nontal, auch nehme ich an, so ab 21 Uhr. Und ich werde mich natürlich bemühen und auch die Hauptprojektleiterkollegen Knötzl und Heipel werden das Gleiche tun, dass wir Ihnen Prominente mitnehmen, dass wir Ihnen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anbieten können. Und jetzt danke ich dem Technical Director of